Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan und begrüße Sie zu dieser Sendung. Heute geht es um zwei Länder, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Und doch sind beide aus dem gleichen Grund in den Schlagzeilen. So hört sich das an in Israel und in Bulgarien. In beiden Ländern gehen die Menschen massiv auf die Straße, weil ihre Regierungschefs korrupt sind und sie wollen sie endlich aus dem Amt jagen. Was ist ähnlich in beiden Ländern und was unterscheidet sie? Gibt es eine Kultur, in der Korruption gedeiht? Wenn ja, kann man das an diesen beiden Ländern ablesen, die so gar nichts miteinander zu tun haben? Zunächst Israel. Vergangenen Samstag gingen wieder tausende Menschen auf die Straße und riefen: Korrupte, wir haben genug von euch. Die Proteste fingen mal an wegen der Korruptionsskandale, in die Premierminister Netanyahu mutmaßlich verwickelt ist. Es kamen danach drei Wahlen innerhalb eines Jahres hinzu, dann die steigende Arbeitslosigkeit im Schatten der Pandemie. Und demgegenüber steht ein Premierminister, dem das alles nichts auszumachen scheint. Im Gegenteil. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Tim Assmann, mit dem Versuch, die Stimmung im Land zu beschreiben.
Vermögen, Herrschaft, Unterwelt, skandieren die Demonstranten in der Jerusalemer Innenstadt. Es ist Samstagabend und wieder sind wie schon seit Wochen Tausende gekommen. Die Demonstrationen nahe dem Amtssitz von Benjamin Netanyahu sind zum Symbol für die landesweiten Proteste geworden. Auch in Tel Aviv gibt es regelmäßig Kundgebungen und an jedem frühen Samstagabend stehen überall im Land Menschen mit schwarzen Flaggen, einem Erkennungszeichen der Demonstranten, an Straßenkreuzungen und auf Autobahnbrücken. Was sie eint, ist ihre Forderung. Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef unter Korruptionsanklage, soll zurücktreten. Auf der Demonstration ist an diesem Abend auch der 27 Jahre alte Itai. Ja, sagt er, ich bin aus Protest gegen Netanyahu hier, aber es geht mir auch um mehr. Ich möchte es nicht an einem Mann festmachen. Netanyahu ist schuld an dieser Lage. Aber die zentrale Botschaft, die von hier ausgehen soll, ist, dass wir ein anderes Land wollen, in dem man der Führung vertrauen kann. Ich bin Student hier in Jerusalem, finde gerade keinen Job und es ist sehr schwer, weil der Markt immer kleiner wird. Wegen der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise hat Itai keinen Nebenjob mehr, um sein Studium zu finanzieren. So wie ihm geht es gerade vielen, vor allem jungen Leuten in Israel. Jeder aus dieser Altersgruppe im Land kennt gerade jemanden, der oder die wieder zu den Eltern ziehen musste, weil man sich die eigene Wohnung nicht mehr leisten kann. Die Arbeitslosigkeit schnellte infolge der Pandemie von etwas mehr als 3 auf rund 21%. Der Vorwurf der Demonstranten: Das Krisenmanagement der Regierung ist schlecht und planlos, weil der Regierungschef nur an sein eigenes politisches Überleben denkt. Proteste gegen Netanyahu gibt es schon lange, aber in der Corona-Krise gehen nun immer mehr Israelis gegen ihren Premier auf die Straße. Auf der Demo in Jerusalem sieht man Familien mit Kindern, sehr viele junge Leute und auch einige Ältere. Die 53 Jahre alte Ravid beteiligt sich schon lange an den Protesten.
Die jüngeren Leute kommen jetzt auch wegen des Lebensunterhalts, weil sie plötzlich begreifen, dass die Korruption auch sie betrifft. Alles beginnt dort. Korruption führt dazu, dass sich niemand um die Menschen kümmert.
Der, dessen Aufgabe das Kümmern ist, geht breit lächelnd in ein Restaurant in der Kleinstadt Ramle. Wir lieben dich, Bibi, rufen ein paar Fans vor der Tür. Drinnen spricht Benjamin Netanyahu, Spitzname Bibi, sofort die Chefin des Lokals an und fragt, ob sie den staatlichen Zuschuss erhalten hat, der dem Betrieb durch die Corona-Krise helfen soll. Haben wir, vielen Dank, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Wir lieben Sie, möge Gott Sie beschützen, sagt die Frau. Dass viele Israelis sich diesem Wunsch momentan wohl eher nicht anschließen würden, führt Netanyahu öffentlich nicht auf sein Management der Corona-Krise zurück. Er sieht die Proteste als politisch motivierten Versuch, ihn zu stürzen. Am Tag vor seinem öffentlichkeitswirksamen Blitzbesuch im Schnellrestaurant bricht der Frust über die Demonstrationen aus Netanjahu heraus. Am Rande einer Kabinettssitzung schimpft der 70-Jährige mehrere Minuten lang. Natürlich hat jeder das Recht zu demonstrieren, sagt der Regierungschef. Dennoch sehe ich hier im Namen der Demokratie einen Versuch, diese Demokratie zu zertrampeln. Bei diesen Kundgebungen ist der totale Regelbruch zu beobachten. Sie sind Brutkästen für das Coronavirus. Es gibt Regeln, die nicht beachtet werden. Die Abstandsregeln werden bei den Demonstrationen nicht eingehalten, die in Israel auch im Freien geltende Maskenpflicht schon. Für Netanjahu sind die Teilnehmer Linke und Anarchisten, aufgehetzt von Medien, die eine Kampagne gegen ihn betreiben. Es gab noch nie eine so einseitige Mobilisierung. Ich könnte es sowjetisch nennen, aber es sind eher nordkoreanische Verhältnisse, wie die Demonstranten durch die Medien begünstigt werden. Früher Vormittag im Amore Mio. Das italienische Lokal ist eine Institution in Tel Aviv. Shlomi Salomon und seine Frau Susanna haben es vor rund 20 Jahren gegründet. In normalen Zeiten geht das Geschäft sehr gut. Während der ersten Corona-Welle war das Amore Mio dann geschlossen. Ende Mai öffneten sie wieder. Dann kam die zweite Pandemiewelle und es kam jener Freitagmorgen, an dem Shlomi den Glauben in Israels Regierung endgültig verlor. Um 4 Uhr morgens fiel die Entscheidung, die Restaurants noch am gleichen Nachmittag zu schließen. In diesem Moment ist etwas in mir zerbrochen und ich beschloss, in den Hungerstreik zu treten. Aus Protest gegen die Regierung, die so etwas mit uns macht. Und dann am Nachmittag hieß es überraschend, dass wir doch aufmachen könnten. In der Zwischenzeit hatte ich die eingekaufte Ware an meine Mitarbeiter verteilt, denn es wäre ja schade gewesen, das alles wegzuwerfen. Danach konnte ich natürlich nicht mehr arbeiten und das Restaurant blieb zu. Am Sonntag machten wir dann ganz normal auf und am Montag hieß es wieder, dass wir schließen sollten. Das ist wirklich nicht normal. An jenem Freitag trat der 58-Jährige in den Hungerstreik und er ging abends auch nicht nach Hause. Shlomi übernachtete im Lokal. Das planlose Krisenmanagement der Regierung führte bei Shlomi dazu, dass sich monatelang aufgestauter Frust Bahn brach. Schon durch die Lokalschließung während der ersten Corona-Welle habe er enorme Verluste gemacht, erzählt der Wirt. Aber erst jetzt, nach 4 Monaten, kriegen wir Kompensationszahlungen von der Regierung. Und auch das erst, nachdem wir, die Selbstständigen, viel Druck gemacht haben. Nicht alle haben die Hilfen schon bekommen. Es gibt Selbstständige, die seit März warten und immer noch nichts erhalten haben. Nichts. Diese Leute haben nichts, sie können sich nicht mal Essen leisten. Gerade viele Selbstständige wie Gastronomen, kleine Dienstleister und Einzelhändler sind weitgehend auf sich gestellt. Die staatliche Unterstützung kam für viele zu spät und viel zu gering aus. Wer durch Tel Avivs Innenstadt läuft, sieht zahlreiche Geschäfte, die nach der ersten Corona-Welle nicht mehr aufgemacht haben. In den Straßen mit den höchsten Ladenmieten sei jedes zweite Geschäft zu, sagt Shlomis Frau Susanna. Sie winkt einer jungen Frau zu, die gerade das Lokal verlässt. Die hat hier früher mal gearbeitet und nun wegen Corona keinen Job mehr, erzählt Susanna.
Auf einmal ist sie arbeitslos und sie ist nur ein Fall. Eine, die morgens aufsteht und plötzlich keine Miete mehr zahlen und auch nicht im Supermarkt einkaufen kann. Sie ist nun schon seit 3-4 Monaten ohne Job. Wie oft kann man mit 35, 36 noch zu seinen Eltern laufen und fragen, ob man bei ihnen wohnen kann und sie dann auch noch um Geld bitten? Davon gibt es Hunderttausende derzeit in Israel und deswegen brennt hier alles. Ich erinnere nur an die Proteste 2011 auf dem Rothschild-Boulevard. Das war die erste große Explosion. Einige Dinge wurden verbessert, aber dann geriet alles in Vergessenheit. Und jetzt kommt alles wieder hoch.
Im ersten Stock eines Bürogebäudes im Süden von Tel Aviv führt ein langer Gang durch das Hauptquartier des Wohlfahrtsverbandes Latet. In Büros koordinieren hauptberufliche Mitarbeiter und Freiwillige die Hilfe für Bedürftige in ganz Israel. Latet ist ein Dachverband, der mit lokalen Partnern unter anderem Lebensmittelhilfe organisiert. Corona hat unsere Arbeit verändert, schildert Nama Yadeni, die Direktorin für Hilfsprogramme.
Aktuell haben wir doppelt so viele Anfragen, 100% mehr als vor der Krise. Während des Lockdowns in der ersten Welle hatten wir sehr viel mehr Anfragen. Aber in der Praxis kümmern wir uns nun um 10.000 zusätzliche Familien, die auf unseren Empfängerlisten stehen und Lebensmittelhilfe bekommen.
Schon vor Corona lebten 18% der Familien in Israel offiziellen Statistiken zufolge unter der Armutsgrenze, erklärt Nama Yadeni. Nun rutschen viele weitere ab, sagt sie.
Manche Familien haben in dieser Krise nicht genügend Reserven. Sie bekamen den Korb vorher knapp über Wasser und konnten kleine Ausfälle kompensieren. Eine Krise dieser Art kann schnell dazu führen, dass diese Familien nicht mehr zurechtkommen.
Dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie viele Israelis nun so hart und vor allem so schnell treffen, hat für Nama Yadeni auch mit grundsätzlichen Problemen zu tun, wie den hohen Lebensmittelpreisen.
Tatsächlich sind die Preise in Israel sehr hoch und liegen bei Lebensmitteln zum Teil 20% über dem Durchschnitt aller anderen OECD-Länder. Das wirkt sich natürlich aus, wenn eine Familie auf einmal gar kein Einkommen mehr hat oder nur noch einen Teil davon.
Israel werde die Wirtschaftskrise überwinden, ist sich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler John Gall sicher. Für einen Teil der Menschen, die ihren Job verloren haben, werde die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt aber sehr schwierig. Menschen, die Arbeit hatten, aber keine Ersparnisse und damit kein Sicherheitsnetz. Ihre Perspektive ist sehr problematisch, denn es gibt Schätzungen, wonach der Status der Vollbeschäftigung, den wir hatten, erst in 4 Jahren wieder erreicht werden kann. Für viele dieser Leute wird es sehr schwer, wieder einen Job zu finden. Der Frage nach der politischen Alternative zu Benjamin Netanyahu werden sich die Israelis vielleicht schon in den nächsten Monaten stellen müssen, an der Wahlurne. Die Koalition zwischen der Likud-Partei des Premierministers und dem Bündnis Blau-Weiß ist nur wenige Monate nach ihrer Bildung tief zerstritten und ihre Zukunft ungewiss.
Die politische und soziale Unzufriedenheit im Land ist der Motor für die Proteste. Was aber die Stimmung wirklich zum Überlaufen bringt, ist die Kluft, die die Demonstranten spüren. Auf der einen Seite sie, deren Leben so sehr Schaden genommen hat, und auf der anderen Seite die, die behaupten, Anführer zu sein, sich aber ohne Ende bereichern. Was davon kann auf die Situation in Bulgarien übertragen werden und was ist dort anders? Am vergangenen Wochenende gab es wieder Proteste gegen die bulgarische Regierung, wie schon seit Wochen. Die Demonstranten blockierten 3 wichtige Straßenkreuzungen und bewarfen den Regierungssitz mit Eiern und Tomaten. Der Protest richtet sich vor allem gegen den Ministerpräsidenten Bulgariens Bojko Borissow, der wie kein anderer für die Symbiose aus Macht, Oligarchie und Bestechung steht. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte über ein Land, in dem Korruption den gesamten Rechtsstaat infiltriert hat.
Bitte seht, die Bierdosen sind ein Symbol dafür, dass wir Bürger die Mafia irgendwann zerquetschen werden. Wir rufen Mafia, Rücktritt, Mafia raus, vor dem Regierungsgebäude, vor dem Parlament, vor dem Justizpalast. Und die wahre Macht liegt an den Orten wie den 8 Zwergen. Heute sind wir auf dem Territorium der Mafia, vor ihrem Versteck. Und wir sind stärker als sie. Die Mafiosi sind weg. Sie haben sich versteckt. Sammelt hier die Bierdosen und lasst uns zum Protest vor das Regierungsgebäude gehen. Beteiligt euch an allen Protesten, überall wo ihr könnt.
Zusammengedrückte Bierdosen stehen vor den Fensterscheiben eines Ecklokals in Sofias Innenstadt. Die 8 Zwerge heißt das inoffizielle Büro eines sehr einflussreichen Ex-Untersuchungsbeamten und heutigen Anwalts, in dem man, so die Recherchen des Journalisten Nikolai Stajkov, von der Nichtregierungsorganisation Antikorruptionsfonds für Geld Strafanzeigen kaufen oder einstellen lassen kann. Ein Lokal, das aufgrund der Dokumentarfilme Stajkovs Ende Juni im Netz gestellt, für zahlreiche Bulgaren ein Begriff für all das ist, wogegen sie protestieren. An diesem Abend sind es rund 100 bis 150 Menschen, die vor den 8 Zwergen demonstrieren. Es geht heiter und zuweilen freudig zu. Aus einer mitgebrachten Verstärkeranlage dröhnt Musik. Nikolai Stajkow steht ein wenig abseits. Seine Recherchen haben ihn ins Zentrum der Bestechlichkeit bulgarischer Strafermittlungsbehörden geführt. Morddrohungen gegen ihn und seine Kinder waren die Folge.
It was obvious that this is not a typical investigation.
Es war klar, dass das keine typische Recherche war. Als wir den ersten Teil unserer Doku veröffentlichten, war das ein für die Öffentlichkeit geschlossenes Restaurant. Am nächsten Tag war es dann offen. Es sollte so getan werden, als wäre es ein normales Lokal. Tatsächlich ist es das informelle Büro eines sehr einflussreichen Ex-Untersuchungsbeamten. Er hat einen Spitznamen, der Euro, oder besser gesagt, der Euroschein, um es korrekt zu übersetzen. Dieser Typ, sein Name ist Petjo Petrov, ist zum Symbol für die unerklärlich einseitigen Ermittlungen gegen die Staatsanwaltschaft geworden, um es korrekt auszudrücken.
Anhand eines ins Ausland geflohenen Kronzeugen, dem vormals das größte Fahrstuhlunternehmen Bulgariens gehörte, dass er nach einem Besuch im inoffiziellen Büro acht Zwerge des Euroschein genannten Ex-Untersuchungsbeamten vollständig verlor, könne er, so sagt der Journalist Stajkow, den Beweis führen, dass bis in höchste Kreise hinein die Strafermittlungen, etwa gegen politische oder geschäftliche Konkurrenten, gekauft werden könnten.
Personen in unserem Video sagen, dass sie hier die Chefs der Sonderermittlungsbehörde und der Nationalen Ermittlungsbehörde getroffen haben. Alle warteten hier, um den Besitzer in seinem informellen Büro zu sehen.
Mittwochabend, der 29. Juli. Erneut sind es Tausende, die in Sofias Innenstadt auf die Straße gegangen sind und Borissow, Schande, Rücktritt und Gefängnis skandieren, was sich im Bulgarischen reimt.
Danke, dass ihr nicht schweigt. Danke, dass wir zusammen sind. Danke, dass wir kämpfen. Ich habe jahrelang für diesen Kampf gebetet, um das zu sehen. Danke, dass ihr hier seid. Wir werden bis zum Schluss kämpfen, bis wir das gewünschte Ziel erreicht haben. Zum Wohle aller von uns, denn wir sind unterschiedlich, aber wir sind alle Bulgaren. Danke euch.
Bojko Borissow, der Ministerpräsident und seit 2009, von wenigen Unterbrechungen abgesehen im Amt, steht für viele Menschen im ärmsten und korruptesten Land innerhalb der Europäischen Union für die scheinbar undurchdringbare Symbiose aus Macht, Oligarchie und Bestechung. In den Reihen der Europäischen Union sowie in der NATO gilt der 61-jährige Borissow als verlässlicher Partner, als Garant einer gesicherten EU-Außengrenze zur Türkei, als Vermittler zwischen EU, Russland, Erdogans Türkei und den Balkanstaaten, als enger politischer Freund von Angela Merkel, gut vernetzt zudem in der christdemokratisch-konservativen EVP-Parteienfamilie. Unter den Demonstranten herrscht große Enttäuschung über die Europäische Union vor, der Bulgarien seit 2007 angehört. Enttäuschung darüber, dass das Schweigen aus Brüssel und Berlin so ohrenbetäubend stumm sei. Der 36-jährige Todor Zweitkov hält auf der großen Demonstration am 29. Juli in Sofia ein Schild mit der Aufschrift in deutscher Sprache hoch. Liebe Angela und liebe Ursula, sind Sie blind oder auch korrupt?
Sie müssen Ihre Augen aufmachen. Ohne die Hilfe von Deutschland und den europäischen Staaten werden wir den Kampf gegen die Korruption nicht gewinnen können. Andererseits spielen sie vielleicht in einem Team.
Seit dem EU-Beitritt 2007 prüft Brüssel bis heute jedes Jahr, ob und in welchem Ausmaß Bulgarien Fortschritte bei der Erfüllung dessen gemacht habe, was eigentlich als Aufnahmekriterien galt. Vor allem beim Thema Korruption habe die Europäische Union über die Tatsache hinweggesehen, dass Bulgarien unter Borissow auf dem Korruptionsindex von Transparency International auf den allerletzten Platz innerhalb der EU abgerutscht ist. Professor Antony Todorov, unabhängiger Politologe an der größten Privatuniversität Sofias.
EU didn't say anything. In fact, Borissow seems to be useful.
Die EU sagte überhaupt nichts.
Borisov scheint nützlich zu sein für, sagen wir, die bulgarisch-türkische Grenze und die Frage der Flüchtlinge. Erstens. Zweitens, vielleicht ist er nützlich für all diese ziemlich schwierigen Beziehungen zwischen der EU, Russland, Türkei, Balkan und so weiter.
Borisov gründete 2006, ein Jahr vor dem EU-Beitritt, die bis heute dominierende Partei des Landes, GERB, übersetzt Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens, eine rechtskonservative nationale Partei. Bei allen Wahlen, ob Kommunal-, Europa- oder Parlamentswahlen, gewann GERB seitdem die meisten Stimmen, mit einer einzigen Ausnahme, bei den Präsidentschaftswahlen Ende 2016, als der von den Sozialisten unterstützte Ex-Luftwaffenkommandeur Rumen Radev gegen den GERB-Kandidaten gewann. Die institutionelle Machtausübung der Borisow-Partei sei es auch, gegen die die Demonstranten protestierten, sagt der Politologe Antony Todorov.
GERB succeeded to seize the whole structure of the state.
GERB war erfolgreich dabei, die gesamte Struktur des Staates zu übernehmen, überall. Dieses Monopol also erzeugt natürlich eine Menge Probleme und ist meiner Meinung nach der Hauptgrund für diese Proteste.
Eines haben die Proteste bereits bewirkt. Die seit der fehlgeleiteten Durchsuchungsaktion des Borisow-treuen Generalstaatsanwalts Ivan Gischew im Amtssitz von Präsident Radev Anfang Juli jeden Abend fortgesetzt werden. Die internationale Aufmerksamkeit richtet sich inzwischen auf die innenpolitischen Zustände in Bulgarien. Es sind vor allem die jungen Demonstranten wie die 20-jährige Alexandra, die ihr Land als einen funktionierenden Rechtsstaat erleben wollen und nicht mehr länger als Schlusslicht der EU beim Thema Korruption.
Ich bin derzeit gezwungen, im Ausland zu studieren, weil es hier nicht genügend Möglichkeiten für eine gute Ausbildung, für einen guten Job, ein gutes Leben gibt. Ich möchte nach Bulgarien zurückkehren, eine Familie hier haben und dass meine Kinder nicht Tausende von Kilometern zurücklegen müssen, um eine hochwertige Ausbildung zu erhalten. Meiner Meinung nach hat die EU Angst, sich in die Politik Bulgariens einzumischen. Die EU wartet darauf, dass die Waage auf die eine oder andere Seite kippt, damit sie die sichere Seite unterstützt.
Junge Menschen sind es, die sowohl in Bulgarien als auch in Israel auf die Straße gehen, um die Zustände in ihrem Land zu verändern. Beiden Gruppen stehen korrupte Regierungschefs gegenüber, die um ihr politisches Überleben kämpfen. Transparency International definiert Korruption als den Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Und dieser sei weltweit zu finden, unabhängig von Geschichte, Kultur oder Geografie. Zwei so unterschiedliche Länder wie Bulgarien und Israel scheinen der Nichtregierungsorganisation Recht zu geben. Eine Stabilität des Rechtsstaats und das Vertrauen in Polizei und Justiz sind in beiden Ländern nicht vorhanden. Solange das so bleibt, werden die Menschen weiter auf die Straße gehen. Das war die Weltzeit heute. Morgen geht es um Kenia und eine IT-Schule mitten im Nirgendwo, die Hoffnung schürt auf eine bessere Zukunft. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.